Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Ich bin Verena Stahl und ich freue mich heute, einen ganz besonders lieben Gast begrüßen zu können, Lisa Simon. Lisa ist Coachin für Hochsensibilität, Selbstbewusstsein und Führungserfolg. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie Hochsensibilität als echte Stärke in Führungspositionen genutzt werden kann. Mich interessiert, was aus Lisas Erfahrung heraus hochsensible Führungskräfte ganz besonders brauchen, damit sie erfolgreich und mit mehr Entspannung und auch Leichtigkeit führen können. Ich habe Lisa auf LinkedIn kennengelernt und durfte bereits in ihrem Podcast Lebe deine sanfte Stärke mit Hochsensibilität zu Gast sein. Heute freue ich mich, dass wir den Spieß einmal umdrehen und ich wiederum Lisa in meinem Podcast begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lisa, bei mir im Podcast.
Hallo, liebe Verena, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, ich freue mich auch total. Du, ich steige jetzt mal ganz frontal ein. Hast du das auch als Kind gehört, dass man zu dir so sagt, sei doch nicht immer so sensibel oder nimm das doch nicht alles so persönlich? Kennst du das?
Ja, ich kenne das auch aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend und wahrscheinlich auch aus meinem Erwachsenenleben, dass man mir oft gesagt hat, genau, nimm's nicht so persönlich oder auch gerne, du musst dir mal ein dickeres Fell wachsen lassen. Ich kann schon verraten, das Fell, das wächst nicht so einfach.
Nee.
Von daher, genau, kenne ich das sehr, sehr gut.
Nee, also interessant ist ja auch, dass es umgekehrt kaum jemand sagt, ne? Sei doch nicht immer so unsensibel.
Das würde ich mir wünschen tatsächlich, dass das manche mal, also dass man das auch mal sagen würde, fände ich gut.
Ja, wäre gut, ne? Aber das widerspricht wahrscheinlich dem Naturell dieser sensiblen Menschen, denn die haben so eine feine Antenne und versetzen sich dann in die Lage der anderen und würden sich denken, wenn mir das jetzt jemand sagen würde, dann würde ich mich nicht wohl damit fühlen. Aber was ich natürlich mit dieser Frage so ein bisschen herauskitzeln wollte, ist, wie du zu diesem Thema gekommen bist, was dieses Thema Hochsensibilität für dich in deinem Leben bedeutet.
Ja, also wie schon gesagt, ich habe das oft zu hören bekommen, so dieses, ne, du bist da sehr empfindsam, sehr sensibel, unser Sensibelchen etc. Und ich habe mir aber lange nichts dabei gedacht. Also ich dachte halt, okay, ich muss halt anders sein, ich muss irgendwie härter sein und habe daran stark gearbeitet, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ah, es gibt das Konzept der Hochsensibilität. Ich weiß noch, da war ich irgendwie gerade Anfang 40 und habe auf Bali eine Schule unterstützt und bin dort über ein Hörbuch auf das Thema nochmal gekommen. Und genau, und habe dann plötzlich festgestellt, wow, das bin alles ich. Ich kann da überall einen Haken hintermachen. Und es gibt auch noch andere Menschen, die gerne bei Familienfeiern sich mal auf der Toilette so ein bisschen zurückziehen, um ein bisschen Ruhe zu haben. Und genau, und so habe ich das Konzept der Hochsensibilität tatsächlich kennengelernt. Erstmal für mich.
Ja.
Aber inzwischen eben auch beruflich.
Ja, ja, und es ist, glaube ich, wirklich auch sehr wohltuend, wenn man dem Ganzen mal so einen Namen geben kann, ne? Dass man also weiß, was ist das überhaupt, was ich selber so empfinde und eben dieses Gefühl, ich bin nicht richtig, das tut weh, das schmerzt. Deshalb kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden. Wenn wir jetzt schon so über den Namen sprechen, bin ich persönlich manchmal so ein bisschen unsicher. Ich habe dann auch schon gelesen, man sagt so heutzutage vielleicht auch schon eher wieder Wahrnehmungsstärke. Gibt es da Unterschiede? Wie verwendest du die Begriffe und wie definierst du sie?
Ja, das ist ein großes Thema. Ich versuche das mal so ein bisschen ja, kompakt zusammenzufassen. Also das Konzept, ich nenne es gerne Konzept der Hochsensibilität, das gibt es seit circa Anfang der 1990er Jahre und wurde gegründet von einer US-Psychologin, der Elaine Aron. Und sie hat auch sehr viel daran geforscht. Und genau, und man kann es eigentlich so definieren. Also es gibt vier Bereiche, die sie festgelegt hat, woran man erkennt, dass man hochsensibel ist. Und das ist eben einmal der Bereich der starken Sinneswahrnehmung, also dass man zum Beispiel Licht stärker empfindet, dass man Geräusche stärker empfindet oder auch Gerüche, Geschmack. Es ist aber auch die stärkere Wahrnehmung von Gefühlen. Da sprechen wir dann teilweise eben einerseits von Empathie, dass wir das Gefühl haben, wir können ja die Stimmung von anderen Menschen wahrnehmen, aber auch unsere eigenen Gefühle stärker wahrnehmen. Dann gibt es als drittes das vernetzte tiefe Denken. Also es sind Menschen, die sehr gerne tief nachdenken über das, was passiert ist, aber auch über so Themen wie Sinn des Lebens, was mache ich hier überhaupt? Und die vierte Säule ist das schnellere Stressempfinden. Und das kommt eben dadurch zustande, dass halt wirklich ja, wir mehr wahrnehmen. Ich sage immer so ein bisschen, um das bildlich zu zeigen, so ein bisschen wie im Gehirn ist Tag der offenen Tür. Da sind weniger Filter, um sich das einfach bildlicher vorstellen zu können und da kommt viel rein. Gleichzeitig haben wir unsere Antennen auch viel im Außen und ja, und da kommt eben so viel rein, dass unser Arbeitsspeicher sozusagen schneller voll ist, kann man sich ja auch gut vorstellen. Und dass man eben so dann auch natürlich schneller Stress empfindet. Und ich finde es super hilfreich, nach diesem ja vier Säulen sich das eben anzuschauen und ja dann eigentlich für sich zu sorgen. Also im amerikanischen, ja, Englischen heißt es highly sensitive person. Im Deutschen wurde das mit Hochsensibilität übersetzt, was bei uns ja, dadurch, dass wir eben so Äußerungen haben wie du bist zu sensibel, manchmal ein bisschen, naja, ich will nicht sagen falsch verstanden oder falsch aufgefasst werden kann, aber da schwingt eben sowas, ja, du bist zu schwach irgendwie mit, aufgrund unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, naja, wie könnte man das denn sonst nennen? Was ist denn letzten Endes unsere Stärke? Und unsere Stärke ist ja die Wahrnehmung. Und dementsprechend kam dann dieses Bild für mich, dieses Wort der Wahrnehmungsstärke. Und seitdem schreibe ich eben auch oft von wahrnehmungsstark oder spreche davon, weil sich das gleich ganz anders anfühlt für einen und einem bewusst wird, wow, ich hab da auch ja ein Talent, eine Kompetenz durch.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und mir ist es auch sehr aufgefallen, ich beschäftige mich gerade viel mit Persönlichkeit, mit den Big Five auch. Und da gibt es ja eben dann diese Vorstellung eines Kontinuums, wo wir auf der einen Seite immer die eine Extremausprägung, auf der anderen Seite die andere Extremausprägung haben. Und mir fällt da immer auf, bei diesen fünf Dimensionen ist ja der Neurotizismus und da ist ja diese ganze Thematik der emotionalen Sensibilität angelegt, wenn man so will. Und da ist die Frage, warum wird es jetzt nur bei dieser einen Dimension vom Wording her so einseitig ein bisschen negativ oder positiv bezeichnet? Also dieses emotionale Stabilität versus Instabilität. Und ich finde, das greift viel zu kurz. Wenn du mir jetzt diese vier Dimensionen nennst, finde ich, ist es viel mehr in die Tiefe gedacht. Unterschiedliche Teilaspekte sind da auch nach vorne getragen in der, wie wir diesen Begriff dann verstehen können, sodass ich den eigentlich wesentlich geeigneter finde, damit umzugehen.
Ja, das ist auch ganz spannend, weil also ich habe mich das auch gefragt. Ich habe das irgendwann mal gelesen, so nach dem Motto, braucht man Hochsensibilität, den Begriff überhaupt? Ist das nicht einfach Neurotizismus? Aber da sagt zum Beispiel auch Elaine Aron zu, dass das auch zu kurz gedacht ist, dass eigentlich Menschen, die wahrnehmungsstark sind und das bewusst leben können, ihre Grenzen setzen können, etc., darauf kommen wir ja noch, dass die wahnsinnig viel vollbringen können und erschaffen können. Und dass aber, wenn man sozusagen nicht in Balance mit seiner Hochsensibilität lebt, wenn man das nicht erkennt und nicht weiß und immer versucht, sich anzupassen, dass man dann in die Form des Neurotizismus eben rutschen kann. Aber dass das nicht gleichzusetzen ist. Und das finde ich ein ganz gutes Bild, weil viele hochsensible Menschen, die machen Karrieren, die sind erfolgreich. Ne, das hat nicht direkt, also da gibt es nicht so diese direkte Verbindung oder dass man sagen kann, dass das gleich ist. Und was mich dann auch nochmal überzeugt hat, war die Studien, die es halt gibt. Es gibt in den USA mehr als jetzt in Deutschland, da startet man damit. Aber es gibt halt Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder bereits im Mutterleib unterschiedlich auf Reize reagieren. Und ich sag mal so, also warum kann es nicht sein, dass wir einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung haben? Es gibt ja auch Menschen, die haben einfach nur einen stärkeren Geruchssinn zum Beispiel.
Das ist so, ja.
Und Genau, ich stelle mir das immer vor wie so ein Regler, den man hin und her schieben kann oder der
Das
halt
ist das, ne?
unterschiedlich eingestellt ist. Und je nachdem nimmt man halt mehr wahr oder weniger wahr. Und die Natur hat uns halt alle unterschiedlich gemacht.
Ja, zum Glück. Und ich meine, man weiß es ja auch bei bestimmten Dingen. Es gibt ja Menschen, die Farben ganz anders wahrnehmen. Also, und ich meine, wir wissen ja auch, Wahrnehmung ist immer subjektiv und es gibt gar keine Objektivität. Die Schönheit liegt auch im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Und so ist es in dieser Dimension auch. Ja, ich denke auch, das ist ganz wichtig, dass wir da auch wirklich ein Umdenken praktizieren. Und vielleicht, dass wir mal, du hast jetzt ja schon über die Fundiertheit gesprochen, dass wir vielleicht mal über das Thema Hochsensibilität im Job sprechen. Denn du bist ja auch Coachin für Menschen, die jetzt für sich das herausfinden, vielleicht auch durch Testverfahren gibt es sicherlich auch. Gibt es Tests, womit man das feststellen kann, bevor wir auf die nächste Frage kommen? Vielleicht das noch kurz einflechten.
Ja, es gibt Tests, allerdings genau, beruhen die halt auf der Selbstwahrnehmung, auf der Selbsteinschätzung.
Ja.
Ich finde es sehr hilfreich, um sich einfach selber besser kennenzulernen. Wenn man jetzt auf die Seite der Kritiker schaut, die sich fragen, gibt es auch Hochsensibilität wirklich, dann wird halt kritisiert, dass es eben wirklich einfach eine Selbstwahrnehmung ist. Das heißt, das könnte ich natürlich auch irgendwie falsch einschätzen oder es ist sehr ja, eben subjektiv. Aber die Forscher arbeiten da eben dran und es gibt auch teilweise schon eben Untersuchungen, wie das Gehirn unterschiedlich aktiv ist. Und da gibt es eben auch Nachweise, dass das Gehirn in manchen Bereichen aktiver ist und aktiver reagiert. Also von daher, genau, kann man einfach gespannt sein, was die Forschung noch alles hervorbringt. Und gleichzeitig kann man ja trotzdem für sich mal gucken, passt es eigentlich zu mich, um sich selbst besser zu verstehen? Also das ist mir immer am wichtigsten beim Coaching. Eigentlich kann man sich das Konzept der Hochsensibilität anschauen, gucken, was passt zu mir, worin erkenne ich mich wieder und was bedeutet das auch für mich, meine Bedürfnisse, mein Lebensstil, meinen Arbeitsstil und mich auf den Weg machen. Und dann kann ich das
Genau.
Konzept fast schon wieder ein bisschen loslassen und einfach
Ja.
mein Leben leben.
Ja, absolut. Ja, ich finde es auch immer sehr wertvoll, diese Selbstreflexion zu machen, dass man seine eigenen Denkgefühls- und Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster besser einordnen kann und dann auch ein bisschen gelöster ist und nicht so auch diese blockierenden Faktoren vielleicht besser einordnen kann und für sich verstanden hat, wie ist der Kontext bestmöglich, damit ich bestmöglich arbeiten kann. Und ich meine, bei manchen Dingen ist es so offensichtlich, wenn ich empfindsame Augen habe, dann ziehe ich eben schneller mal eine Sonnenbrille auf, wenn das Sonnenlicht kommt und mein Mann braucht das wenig. Weniger. Und da redet auch niemand drüber. Das eine, da sagt auch keiner, sei doch nicht so sensibel. Und ich glaube, das ist es, dass wir uns von dieser Bewertung unbedingt mal lösen müssen.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Wenn uns das gelingt und wir machen mal den Switch hin zum Berufsleben und wir überlegen uns, wir sind am Arbeitsplatz, haben auch die Überlegung, wir möchten vielleicht Führungskraft werden und wir sind so an diesem Sprung und wir haben aber gleichzeitig immer so diese Glaubenssätze mitgenommen, sei doch nicht so ein Sensibelchen und ich überlege mir dann, ich komme zu dir und sage, Lisa, ich würde das total gerne, ich habe auch so viel Potenzial und ich bin sicher, ich würde das total gut machen, aber ich habe doch Angst und Sorge in bestimmten Situationen irgendwie eingeholt zu werden von meiner Sensibilität. Wie mache ich denn das jetzt bestmöglich? Was kannst du dem entgegnen? Und was sagst du auch Kritikerinnen, die sagen, nee, also solche Menschen sollten doch besser mal nicht Führungskraft werden?
Also erstmal, wenn Personen, Menschen zu mir ins Coaching kommen zum Thema Hochsensibilität und sie möchten vielleicht wirklich auch eine Führungskraft oder Führungsposition übernehmen oder sind gerade eingestiegen, da habe ich auch öfter Kundinnen, dann machen wir erstmal, sage ich, sozusagen die Bestandsaufnahme, dass wir einmal schauen, in welchen Bereichen spürst du denn überhaupt die Hochsensibilität? Das ist ganz, ganz wichtig, damit ich überhaupt weiß, also sowohl ich als Coach als auch eben die Klientin, wo ist es wichtig, dass ich auf mich achte? Also zum Beispiel bei Sensibilität gegenüber Reizen, Licht, Lärm etc., dass man da einfach schaut, was brauche ich da eigentlich, damit mir das nicht zu viel Energie nimmt. Das ist das eine, also dass wir da schauen. Wir schauen aber auch in die Bereiche, Zum Beispiel des Konfliktwissens. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Menschen eben, die hochsensibel sind, sind oft sehr, sehr empathisch. Und es fällt ihnen deswegen sehr schwer, auch Grenzen zu setzen. Sowohl, und das muss man ja sagen, in der Führungsposition ist man ja in einer Sandwich-Position zwischen der oberen Etage sozusagen und eben seinem Team. Und in beide Richtungen fällt es dann oft schwer, Grenzen zu setzen. Und kann einfach zu einem wahnsinnigen Stressaufkommen führen und auch zu ungesunden Arbeitsbeziehungen. Also deswegen so Konfliktwissen, Grenzen setzen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber natürlich auch, und das kommt fast davor, was denke ich denn über mich selbst? Also welche Glaubenssätze, inneren Überzeugungen habe ich denn, wie ich sein muss? Und sich da neu zu orientieren, also im Einklang, in der Balance mit der Hochsensibilität für sich eine selbstbewusste, souveräne innere Einstellung einzunehmen und dass ich nicht irgendwie zu sein habe, sondern dass ich erstmal bin, wie ich bin und dass das okay ist. Und dann kann ich schauen, was brauche ich denn noch, damit es mir gut geht in dieser Situation. Als Viertes kann ich noch dazu fügen, Thema Stressmanagement ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, nicht nur dieses, ne, man hört ja immer, ja, regelmäßig Pausen machen, aber das beinhaltet für mich auch wirklich in Momenten, wo man jetzt keine Pause machen kann, zum Beispiel bei einer Präsentation oder irgendwie in wichtigen Gesprächen, dass ich da eine Möglichkeit habe, ja, für Entspannung in meinem Körper zu sorgen. Und da gibt es ganz schöne Übungen, was keiner dann merkt, die man dann machen kann und genau, einfach ein bisschen wieder in die Ruhe kommt. Und das sind jetzt mal so beispielhaft vier Bereiche, mit denen wir dann arbeiten. Und vielleicht kann ich als fünften Punkt mit dazugeben, so dieses Grübeln. Also das ist eben auch viel bei feinfühligen Menschen verbreitet, weil unser Gehirn einfach sehr aktiv ist und wir auch gelernt haben, im Außen zu schauen, was denn jetzt die richtige Lösung ist. Weil wir haben ja gelernt, wir sind nicht so richtig, wie wir sind. Deswegen schauen wir halt im Außen, was ist denn das Richtige? Und dann fangen wir an zu denken. Und dann wägen wir alles ab. Also gerade bei Entscheidungen oder wenn irgendwie was war, was uns beunruhigt hat. Und dann spult sich das so hoch. Und das sind dann sowohl zu viele Gedanken als auch Emotionen, die damit hinkommen. Und irgendwann landet man halt auch im Stress. Und wie man da aussteigt, ist ganz, ganz wichtig zu lernen, weil das eben auch ein großer Stressfaktor ist. Und das Tolle ist, man kann das alles lernen. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass hochsensible Menschen, wenn sie denn dann wollen, tolle Führungskräfte sein können und dass sie gebraucht werden, auch wirklich in unserer Welt und in den Unternehmen. Ich glaube, dass die Unternehmen da wahnsinnig von profitieren, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wenn diese Menschen gefördert werden und gesehen werden.
Ja, sehr schön, was du da berichtest. Ich meine, da sind wir dann ja auch so ein bisschen auf der Seite der ressourcenorientierten Betrachtung. Also, dass wir uns eben jetzt mal losgelöst von diesem Ganzen, was du gesagt hast, was sicherlich wichtig ist, das mal als Bestandsaufnahme für sich gemacht zu haben, dass wir jetzt aber mal offensiv nach vorne denken und uns eben ganz selbstbewusst sagen, was bringen wir denn eigentlich alles mit? Was sind denn so unsere Stärken? Was sind unsere Ressourcen? Und inwiefern ist es jetzt auch für die Unternehmen ganz wichtig, dass wir diese Menschen nicht auch vergessen bei der Besetzung von Positionen, sondern ganz gezielt erkennen, oh Mann, das ist ja total der Perfect Match. Das ist genau meine Wunschkandidatin, mein Wunschkandidat dafür.
Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Facetten tatsächlich, die hochsensible Menschen mit beitragen können zum Unternehmen. Erstmal, dass sie eben ja sehr empathisch sind. Das heißt, sie sind wie so Seismographen auch für die Stimmung im Team, für die Stimmung im Unternehmen und können sehr schnell erkennen, wo sich vielleicht Konflikte anbahnen oder eine Unzufriedenheit herrscht. Und sie sehen die Menschen halt auch. Also Menschen fühlen sich von hochsensiblen Menschen oft sehr gesehen, gewertschätzt und angenommen. Und Wertschätzung ist ja so ein wichtiger Faktor für die Motivation einfach im Team. Und das können Menschen die eben diese starke Wahrnehmung haben, wirklich sehr, sehr gut empathisch sein, den anderen sehen, wertschätzen. Gleichzeitig sind es aber auch Menschen, die wahnsinnig viel leisten, weil sie oft sehr strebsam sind und sehr fokussiert auch in ihrer Aufgabe. Also sie brauchen für ihr Arbeitsumfeld eher ein ruhiges Arbeitsumfeld, aber dann sind sie wahnsinnig strebsam und da muss man schon eher was aufpassen, dass sie nicht ständig über ihre Grenzen hinausgehen. Von daher, das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben sie oft einen sehr umfassenden Blick. Also man spricht da auch von so einem 360-Grad-Blick. Also ein sehr vernetztes Denken führt halt dazu einfach, dass man schnell Zusammenhänge erkennt und auch erkennt, wenn etwas nicht funktionieren könnte. Also sie sehen sehr schnell, da ist eine Schwierigkeit, das sollten wir vielleicht anders lösen. Problem ist, oft sehen sie es, bevor andere dafür schon offen sind und rennen dann oft vor Türen, weil man denkt so, warum hast du da jetzt schon wieder irgendwie was und siehst was? Aber da ruhig mal drauf vertrauen, dass wir einen sehr umfassenden Blick haben. Und genau, und man spricht sogar davon, dass hochsensible Menschen so eine angeborene Autorität haben, vielleicht weil sie oft sehr authentische Menschen sind, die ja so eine ganz angenehme, führende Ausstrahlung haben. Und das finde ich auch besonders schön, hatte ich jetzt wieder in einem Gespräch mit einer Klientin gehört, dass sie sich eben nicht so als die voranrennende Leaderin oder so sieht, sondern wirklich als Sparringspartner, als Entwicklungspartnerin für ihr Team. Und das können hochsensible Menschen einfach wahnsinnig gut. Und genau, das sind jetzt einfach nur so ein paar Vorteile,
Oh
die
ja, das ist aber schon ein toller
wahrnehmungsstarke Menschen
Katalog. Ich hoffe,
mitbringen.
die ganzen Zuhörenden haben sich einen Stift und einen Zettel genommen, das gleich mal mitgeschrieben, sonst zurückspulen und am besten aufnehmen. Kann man das gleich so als seine Stärke verkaufen? Weil man wird ja nun immer wieder gefragt, ja, was sind deine Stärken, was sind so deine Entwicklungspotenziale? Und als ich dir so zugehört habe, habe ich natürlich auch so an Leadership-Konzepte gedacht, wie Servant Leadership oder auch die coachende Haltung, wo man eben sagt, heutzutage haben Führungskräfte andere Rollen als die man, die sicherlich auch immer noch da sind, als die, die man dann früher mehr so assoziiert hat. Ich gehe vorweg und ich habe hier das Sagen. Das ist in manchen Situationen vielleicht immer noch erforderlich, Stabilität und Ordnung geben, aber gleichzeitig auch so dieses Wertschätzung, wie du sagst, dann aber auch Wohlfühlklima, dass man sich geborgen fühlt, dass man Vertrauen hat, psychologische Sicherheit. Das sind ja alles sehr zeitgemäße, moderne Konzepte. Und ich meine, insofern ist ja im Grunde genommen eine wahrnehmungsstarke, hochsensible Führungskraft genau richtig an diesem Platz, wenn das ist, was in Zukunft für die Unternehmen auch den Unterschied ausmachen kann, ob wir funktionierende, erfolgreiche Teams haben. Denn das wissen wir, das ist auch wissenschaftlich nachprüfbar. Teams, die eine psychologische Sicherheit verspüren, die performen besser, weil sie sich nicht so sehr aufhalten mit diesen ganzen gruppendynamischen negativen Aspekten, die sich sonst dort zeigen können. Wenn es die dann nicht braucht, weil von oben eine gute Haltung vorgelebt wird, ist das im Grunde genommen bestmöglich.
Ja, unbedingt. Und ich möchte da noch ergänzen, dass hochsensible Menschen oft Werte wie Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Gerechtigkeit haben. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und ich sag mal, es sind natürlich nicht alle hochsensible Menschen gleich, aber da gibt es eben weniger dieses Risiko, da wird hinter dem Rücken geredet oder noch irgendwelche Intrigen gesponnen oder so. Den wahrnehmungsstarken Menschen geht es eben einerseits um die Menschen und andererseits um die Sache, um das Vorankommen und wirklich gemeinsam was zu erreichen und dass jeder sich dabei wohlfühlt und motiviert ist und sie können auch gut motivieren, weil sie sehr viel intrinsische Motivation auch selbst haben, wenn sie am richtigen Arbeitsplatz sind. Das muss man immer dazu sagen. Es ist wichtig, dass sie dann auch den richtigen Arbeitsplatz, den richtigen Arbeitsort haben.
Wenn ich da vielleicht direkt auch reingehen kann, was sind denn so die Voraussetzungen, die Unternehmen schaffen können? Ich finde das nämlich immer wichtig, dass wir erkennen, die Verantwortung liegt nicht alleine nur beim Individuum. Also natürlich, wenn ich merke, ich bin wahrnehmungsstark, dann heißt das für mich, dass ich auch daran arbeite. Und gleichzeitig ist ja die Frage, wie können jetzt die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen von Unternehmensseite her bestmöglich geschaffen werden?
Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Unternehmenswerte für den hochsensiblen Menschen sozusagen. Also, dass das deckungsgleich ist.
Ja.
Und zwar nicht nur, ich sag mal, auf der Internetseite, sondern wirklich auch gelebt wird. Also,
Ja.
dass sowas wie Wertschätzung oder eben auch Ehrlichkeit, Menschlichkeit, dass es auch im Unternehmen gelebt wird und dafür Raum ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und da kommen wir ja eigentlich schon auch zum Thema so psychologische Sicherheit. Also auch hochsensible Menschen brauchen psychologische Sicherheit
Ja.
im Unternehmen, in den Teams, um sich wirklich gut entfalten zu können und sich auch sicher zu fühlen. Aber ich würde sagen, das gilt eigentlich für jeden Menschen. Also ich sage
Natürlich,
immer,
ja.
die hochsensiblen Menschen sind so wie ganz empfindsame Seismografen. Also die merken Dinge, die nicht gesund sind, schneller als die anderen Menschen, aber für die anderen Menschen wird es auch irgendwann ungesund. Also, ne, die sind so wie das Frühwarnsystem
Ja,
sozusagen.
dem kann ich viel abgewinnen. Und ich meine, Mental Health ist ja nun auch in aller Munde. Und das, ich meine, auch das ist etwas, was Unternehmen immer nach vorne tragen. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden wichtig und wir tun etwas dafür. Und dann passt das im Grunde genommen auch in dieses Thema sehr, sehr gut hinein.
Genau, ja.
Ja.
Und also alles, was ich jetzt noch sage an Voraussetzungen für ein gesundes Arbeiten für hochsensible Menschen, gilt auch für alle anderen Menschen. Wie gesagt, wir
Ja.
merken es nur eher. Also solche Sachen wie, dass es zum Beispiel auf jeden Fall nicht nur Großraumbüros gibt. Also wahrnehmungsstarke Menschen nehmen halt viel wahr und es ist super anstrengend für sie, in einem Großraumbüro zu sitzen.
Ja.
Das wird für jeden anderen Menschen auch irgendwann anstrengend. Wir merken es halt nur früher. Das heißt, dass man auch ruhige Arbeitsplätze hat, ist ganz, ganz wichtig. Dass man auch respektiert, dass es mal stille Arbeitszeiten gibt.
Ja.
Auch das ist ja super wichtig für alle Menschen eigentlich. Also immer so
Ja.
von Termin zu Termin zu Termin hetzen. Das wird auf Dauer für jeden anstrengend. Wahrnehmungsstarke Menschen merken es nur schneller. Genau, dass man einfach mal stille Arbeitszeiten hat, dass ja, man vielleicht sogar auch mal Homeoffice machen kann oder ein bisschen flexibler Arbeitszeiten haben kann. Wahrnehmungsstarke Menschen nehmen auch sehr häufig ihren Biorhythmus sehr stark wahr. Das heißt, dass sie einfach ein bisschen Raum haben, um ihre Arbeit, die sie definitiv schaffen werden und wahrscheinlich sogar noch mehr, einfach so ein bisschen nach ihrer Energie ein bisschen einteilen können.
Ja.
Natürlich gibt es immer bestimmte Rahmenbedingungen und es gibt immer mal Termine, die vorgegeben sind, keine Frage. Aber dass man doch ein bisschen ja, Flexibilität einfach lässt. Das wäre auch noch sehr, sehr wichtig. Genau. Ansonsten ist es eigentlich so, dass man dann schon wieder eher gucken muss, dass sie sich vielleicht nicht selbst vergessen und ja, wirklich irgendwann ausbrennen, dass man wirklich vielleicht klare Ziele mit ihnen formuliert, was zu erreichen ist, was ja, was man gemeinsam erschaffen will. Und auf jeden Fall auch mitnehmen, mitbeteiligen, weil wahrnehmungsstarke Menschen wollen auch häufig Verantwortung übernehmen. Sie wollen mitgestalten, weil ihnen die Sinnhaftigkeit so wichtig ist. Deswegen da auch der Tipp, wirklich diese Menschen mitzunehmen, einzubinden und ja, ihnen auch die Wertschätzung dafür ihre Sichtweise zu geben.
Ja,
Das wären noch so ein paar Aspekte.
sehr, sehr spannend. Du hast jetzt schon einiges auch erzählt, so in Richtung dieses Aufpassen, dass man seine eigenen Grenzen nicht überschreitet. Und da haben wir natürlich einen ganz interessanten und wichtigen Überschneidungsbereich zwischen, sagen wir mal, den Menschen, mit denen du vor allem arbeitest und denen, mit denen ich auch arbeite oder die mir in meinem Coaching begegnen, nämlich den Menschen, die so ein People-Pleasing-Verhalten haben. Beiden ist gemeinsam, dass sie eben zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse achten. Du sagst ja nun, die wahrnehmungsstarken, hochsensiblen Menschen haben zumindest mal das Potenzial. Sie sind genauso spürig jetzt so für die eigenen Befindlichkeiten wie für die der anderen. Und dennoch, wenn ich mir dann vorstelle, was alles wahrgenommen wird, ist es ja vielleicht dann teilweise doch, dass es unter den Tisch fällt, darauf genügend zu hören. Wie siehst du diesen Aspekt und wie baust du das in deine Arbeit mit hochsensiblen Menschen ein?
Ja, ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema tatsächlich. Definitiv stimme ich da mit dir überein, dass es da eine große Schnittmenge gibt, beziehungsweise sagen wir es so, dass viele hochsensible Menschen auch ein People-Pleasing-Verhalten entwickeln. Dass sie ihre Grenzen übertreten hat, dennoch verschiedene Gründe. Also ich habe festgestellt, sowohl bei mir als auch bei meinen Klientinnen, dass viele hochsensible Menschen ihre Grenzen gar nicht spüren. Ja. Das liegt daran, dass wir uns eben viel im Außen orientiert haben, weil wir ja das Gefühl hatten, und hier sprechen wir dann nur von den Menschen sozusagen, die so aufgewachsen sind, dass man ihnen das gesagt hat, nicht in böser Absicht,
Ja.
sondern man hat sie ja versucht, irgendwie fürs Leben zu rüsten sozusagen. Aber für die wahrnehmungsstarken Menschen, die eben oft gehört haben, ich bin zu sensibel, die orientieren sich halt im Außen und schauen, okay, wie muss ich denn sein? Tue ich jetzt alles, was irgendwie im Außen anscheinend richtig ist, und dann spüre ich mich gar nicht mehr. Also ich spüre meine eigenen Grenzen nicht mehr und ich weiß dann auch gar nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich richtig. Und da kommt dann sozusagen diese Grenze zum People-Pleasing-Verhalten auch, dass ja im Außen die Bestätigung gerne hätte, dass man so richtig ist,
Ja,
wie man
ja.
ist. Dementsprechend, ne, kommt da dann auch dieses Verhalten zustande oder eben auch Konflikte vermeiden möchte, gemocht werden möchte, dazugehören möchte und ja, man dann plötzlich in dieser Schleife gefangen ist. Ich muss alles so machen, wie es irgendwie im Außen ist und gar nicht mehr bei sich ist, seine Grenzen nicht spürt, aber zusätzlich dann auch die Grenzen gar nicht kommunizieren könnte. Deswegen arbeiten wir im Coaching oft daran, erstmal überhaupt die Grenzen zu spüren, dass
Ja.
ich meinen Körper wieder spüre, meine Grenzen spüre und erarbeiten dann Möglichkeiten, wie kann ich denn Grenzen setzen? Und da merke ich ganz oft, weil man liest dann ja so und solche Sachen wie, Nein ist ein ganzer Satz. Und dann
Ja.
denkt man als hochsensibler Mensch, okay, ich muss jetzt einfach Nein sagen,
Ja.
weil das ist ja ein ganzer Satz. Aber das kriegt man einfach nicht über die Lippen, weil man so nicht ist. Und man hat das Gefühl, man würde den anderen total irgendwie vor den Kopf stoßen. Und deswegen erarbeite ich dann im Coaching Sätze, wie kann ich denn empathisch mit meiner feinfühligen Art trotzdem Nein sagen, auf eine Art und Weise, wie ich das über die Lippen bringe und auch erstmal anwenden kann.
Ja, ich finde
Und
da auch ein bisschen den Fehler. Ich finde das wichtig zu sagen, nein ist ein ganzer Satz als Haltung. Als Haltung, sich bewusst zu machen, dass das keine weiteren Erklärungen braucht. Aber die Frage, wie ich es dann nach außen verkaufe, wie ich nach außen kommuniziere, das kann ich davon trennen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass ich mir das selber erlaube, das Nein in der Konsequenz ohne eine Begründung. Nur, dass ich selbstverständlich geschickt kommunizieren kann. Das heißt ja auch nicht, dass ich dann nicht authentisch bin, sondern dass ich das so verpacke, dass es für den anderen auch hörbar und akzeptabel ist und dass die Beziehung auch keinen Schaden nimmt, weil das will ich ja nicht. Das steht ja außer Frage. Und ich meine, wenn ich jetzt die hochsensible Person frage, oder ich mache das natürlich im Coaching, im Training genauso mit meinen Klientinnen, dass wir dann eben sagen, ja, wie könntest du das dann konkret formulieren? Dann würde ja die Person auch immer sagen, ich würde ja auch nicht freudig sein, wenn mir einfach jemand schreibt, nein. Stell dir vor, Lisa, ich mache dir einen Vorschlag. Wir würden jetzt in einer Stadt wohnen. Magst du mit mir ins Kino gehen heute Abend? Und dann schreibst du nein. Dann würde ich mich natürlich fragen, was habe ich denn ihr jetzt getan? Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Genau.
Oder ist sie furchtbar in Eile? Oder was ist da los? Also, da muss man ja gar nicht sensibel für sein, um sich da wirklich die Frage zu stellen, was ist jetzt mit der Beziehung los? Also, wird da nicht vielleicht auch ein bisschen was auch wieder übertrieben, wenn wir dann sagen, ein Nein ist ein ganzer Satz, jetzt sag gefälligst nein?
Ja, also klar, manche Sachen sind einfach so ein bisschen provokativ auch gemeint und ja, manchmal hilft das auch für die innere Einstellung. Und gleichzeitig brauche ich dann aber irgendwie auch ein Modell, wie sage ich es denn dann jetzt? Wie ist es denn okay, wenn ich das nicht gelernt habe? Weil das ist ja einfach, wodurch die Unsicherheit auch kommt. Und dann kommen Ängste und damit erstmal umzugehen. Und wenn ich dann ein Modell habe, mit dem ich empathisch Nein sagen kann, wie du sagst, ohne dass die Beziehung gefährdet ist, umso besser. Und genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess für wahrnehmungsstarke hochsensibler auch, ne, in dieser Sandwich-Position. Also auch, wie sage ich es denn gegenüber meinem eigenen Vorgesetzten? Weil
Ja.
hochsensible Menschen haben oft in Führungspositionen das Bedürfnis, alles Anstrengende und in Anführungsstrichen schwierige, böse irgendwie von ihrem Team wegzuhalten,
Ja.
damit da schön Harmonie herrscht, jeder sich wohlfühlt, jeder gesund ist und gut arbeiten kann und Spaß hat. Und sie selber halten dann sozusagen wie so, weiß ich nicht, mit so einem Schutzschild alles andere aus dem
Ja.
Unternehmen weg von ihrem Team,
Ja.
vergessen dabei aber sich selbst auch, wie anstrengend das ist und dass es vielleicht auch dann nach oben hin mal notwendig ist, Grenzen zu setzen und
Ja.
nicht alles hinzunehmen und ja, gefallen zu wollen. Ich weiß, das ist immer schwierig, weil man möchte ja Karriere vielleicht machen, man möchte ja gut angesehen wer sein und irgendwie seinen Job ja gut machen. Und ja, aber da gehört auch Grenzen setzen dazu. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man wird sogar ernster genommen, wenn man
Ja.
Grenzen setzt.
Das ist so, weil man einfach verantwortungsbewusster auch arbeitet und gerade auch die Selbstverantwortung, die Selbstfürsorge, das ist auch ein Anspruch, den ich an Führungskräfte habe. Und wenn ich erlebe, da ist jemand, der wie so ein Hamster immer im Hamsterrad dreht und sich da so zerreißen lässt. Ich nehme da auch gerne so das Bild wie gar nicht dieses Hierarchische, sondern rechts zieht jemand an einem. Das ist dann der Chef, die Chefin und links zieht jemand an einem. Das sind alle möglichen Teammitglieder. Alles zieht an einem und man lässt sich zerreißen. Und wenn ich das jetzt aus der Vorgesetzten-Ebene beobachte, da ist jetzt jemand, der lässt sich da eigentlich so zum Spielball werden von all diesen Bedürfnissen, die da im Raume schwingen, ist das ja auch nicht das, was ich von einer Führungskraft erwarte. Ich
Ja,
erwarte ja, dass sie auch
unbedingt.
Selbstfürsorge kann, dass sie auch selbst führen kann.
Ja, genau. Und da möchte ich nochmal den Punkt machen, wenn man in einem Unternehmen ist, wo das nicht gewünscht ist, also auch auf sich aufzupassen, da muss man wirklich nochmal hinschauen, ob da vielleicht ungesunde Arbeitsbeziehungen, eine ungesunde Arbeitsatmosphäre herrscht. Das Wort toxisch ist ja immer so ein bisschen ausgelutscht sozusagen schon oder wird so ein bisschen inflationär benutzt. Aber es ist einfach so, dass auch wenn wir, ich sag mal, auf LinkedIn und so weiter über die ja, tollen Tools und von Führung schreiben und wie Führung am besten sein sollte, es gibt eben immer noch viele Unternehmen, wo ungesunde Arbeitsbedingungen herrschen. Und wenn ich nicht lerne, wenn ich das nicht kann, und es gilt auch wiederum für jeden, atmungsstarke Menschen merken es halt doller, wenn ich keine Grenzen setzen kann und nicht bemerke, dass das ein ungesundes Arbeitsverhältnis hier gerade ist, dann wird man da krank. Und das sage ich, also ich gebe das ganz oft in meinen Coachings weiter, Wissen über toxische Beziehungen, weil gerade wahrnehmungsstarke Menschen, die sind da, wenn sie nicht lernen, Grenzen zu setzen, rutschen die da schnell rein.
Total. Und ich denke auch gerade so beim Zuhören, es ist eben auch so ein Hebeleffekt. Also wenn die Voraussetzung der Kontext stimmt, können Sie Ihr Potenzial besonders gut heben und Sie können sicherlich da auch einen ganz tollen Effekt so auch auf die Teambildung oder so bringen. Man sagt ja auch manchmal so ein bisschen die gute Seele vom Team. Muss sich aber auch irgendwo entfalten können. Es braucht dann eben auch einfach wirklich, wie du schon so sagst, die richtige Haltung auf der organisatorischen Ebene. Und das Umgekehrte ist aber auch, es kann eben dann auch zu so einem verkümmernden kleinen Pflänzlein werden, wenn es eben gar nicht genügend die Nährung hat, die es braucht. Und das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema für die Frage des Feedbacks. Also welches Feedback brauchen hochsensible Menschen und was sind so No-Gos, wenn man mit ihnen umgeht?
Ja, also was Hochsensible im Feedback auf jeden Fall brauchen, ist halt ein wertschätzendes Feedback und auch ein lösungsorientiertes Feedback. So nach ihrer Einschätzung nochmal gefragt werden. Ja, wir sind sehr empfindsam, also Kritik trifft uns immer tief, weswegen wir auch ständig versuchen, unser Bestes zu geben. Aber da wirklich im Feedbackgespräch auch mal das eigene Feingefühl zu aktivieren, ist ganz, ganz wichtig und die wahrnehmungsstarken Menschen werden es auf jeden Fall danken und weil das ist nämlich das Tolle, dass wir häufig sehr interessiert sind an Weiterentwicklung und an Reflexion. Wir nehmen uns das nicht nur sehr zu Herzen, sondern wir versuchen das dann auch umzusetzen. Also wir sind da ein bisschen wie so ein Schwamm und von daher, das ist ja das Positive an dieser ja sensiblen Seite und gleichzeitig aber auch da. Die meisten Menschen freuen sich über ein wertschätzendes Feedback, was ein bisschen feinfühliger rübergebracht wird. No-Gos wären auf jeden Fall, wenn man dann wieder hört, ne, du bist einfach zu empfindsam oder man muss anders sein. Also hochsensible Menschen sind auch, man sagt so zu 80% eher introvertierte Menschen. Ja, es ist einfach nicht schön zu hören, ja, du bist einfach zu leise. Du musst mal mehr aus dir rauskommen. Du musst dich auch mal mehr durchsetzen. Das sind so diese Plattitüden, sage ich mal.
Das
Damit kann
ist aber auch eine Aufgabe der
nichts anfangen.
Führungskraft, ne? Entschuldigung, wenn ich da so
Ja.
zwischengehe, aber ich kann das fast nicht anhören, ohne das zu tun, weil ich denke mir ja dann, Dann greif dir doch bitte dieses Know-how und ja auch mein Verständnis als Führungskraft. Sehe das als einen Austausch. Ich sage dir, wie meine Wahrnehmung ist, sag du mir mal, wie deine ist, dass man das auch als Reverse Mentoring machen
Ja.
kann. Wie nimmst du denn das so wahr, wie die Teamstimmung und was hast du denn da so beobachtet, um
Genau.
einfach auch nochmal von einer anderen Perspektive als Führungskraft von dieser wahrnehmungsstarken Mitarbeiterin das mal zu hören? Wenn ich das so auch
Ja.
sehe, das Feedbackgespräch. Ich möchte dir gerne meine Perspektive sagen, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Sag du mir doch gerne auch mal deine. Dann wird man da auch eine ganz andere Stimmung in dieses Gespräch bringen und nicht so diese Angsthaltung, oh, ich bin jetzt defensiv und ich mache vielleicht Sachen falsch.
Ja, unbedingt dieses auf Augenhöhe und dieser Austausch und wirklich diese Wahrnehmung zu nutzen einfach für sich. Das ist ein toller Weg. Also da wird das, da profitiert ja alles von das Team, die Arbeit, die Leitung und deswegen unbedingt. Und ansonsten vielleicht wirklich eher fragen, was brauchst du denn damit?
Ja, ja.
Ja, also das sage ich, also sage ich auch meinen Klientinnen, wenn sie dann in einer anderen Rolle sozusagen ist, sie kriegen Feedback zu sagen, ich kann besser arbeiten, wenn.
Ja.
Und genauso kann die Führungskraft einen hochsensible Menschen fragen, was brauchst du denn, um. Und schon sind wir auf einer lösungsorientierten Ebene, die beiden Seiten ja hilft und
Absolut.
was die Ergebnisse einfach besser macht.
Ja, da sind wir dann eigentlich auch schon ganz schön bei so einem Abschluss, wo du vielleicht nochmal unseren Zuhörenden sagen kannst, was aus deiner Sicht sie dabei unterstützen kann, dass sie eben ihr Potenzial bestmöglich entfalten können, privat, aber auch vor allem in der Arbeitswelt. Was sind da so für Faktoren, die du ihnen gerne mitgeben möchtest auf den Weg?
Ja, also unbedingt sich selbst besser kennenzulernen. Also sich selbst gut zu kennen hilft und auch unbedingt zu schauen, welche Muster habe ich, also welche Glaubenssätze und daraus Verhaltensmuster habe ich. Denn es gibt wirklich diese hochsensible Menschen, die zu High-Performern werden, tolle Arbeit leisten, aber wirklich kurz vorm Ausbrennen sind, weil sie sich für ja, jeden irgendwie noch ins Zeug werfen oder jeden Schuh anziehen und noch das 20.000. Projekt erfolgreich machen wollen, weil sie auch sehr motiviert sind. Also schau da unbedingt, welche Glaubenssätze hast du über dich, welche Muster hast du, sodass du vielleicht langfristig gegen dich arbeiten könntest, weil es einfach gesundheitlich schwierig wird. Und das andere ist wirklich dieses Thema Konfliktmanagement und Grenzen setzen. Ganz, ganz wichtig, sich da auf den Weg zu machen, klar für sich sorgen zu können und ja, vor Konflikten auch keine Angst zu haben, denn letzten Endes geht es dabei um den Austausch von Bedürfnissen, kann man sprechen. Und als drittes wirklich schau, bist du in der richtigen Arbeitsumgebung? Wie gesagt, ich erlebe es immer wieder, dass hochsensible Menschen, dadurch, dass sie keine Grenzen setzen können, in ungesunden Arbeitsbeziehungen landen. Dann kann man gucken, schaffe ich da eine Veränderung durch Grenzen setzen, durch ein anderes Auftreten? Oder heißt es wirklich im Endeffekt, dass es vielleicht nicht die richtige Arbeitsumgebung für
Ja,
mich ist? Ganz, ganz wichtig.
super. Ich finde auch so dieser Dreiklang, der ist ja ganz bedeutsam und auch so die Reihenfolge, weil wenn ich mich wirklich gut selbst kenne, reflektiert habe, kann ich auch das Selbstbewusstsein aufbauen, habe das Selbstvertrauen, vertraue mir selbst, was auch sehr wichtig ist und kann dann auch selbstsicher auch schwierigen Situationen begegnen. Und ja, in der letzten Konsequenz kann es genau das bedeuten, was du gesagt hast. Und dann bin ich da aber auch nicht mehr am Hadern und Zweifeln und 5000 Mal drüber nachdenken müssen und vermeide dann auch wieder in dieses Gedankenkarussell zu kommen, von dem du ja gesprochen hast. Ich glaube, sehr, sehr wertvoll. Ich muss sagen, ich habe wirklich noch mal einiges Interessantes erfahren, was mir noch gar nicht so bewusst war. Vor allem auch so diese vier Themen, die du da am Anfang auch so unterschieden hast. Also ich werde selber sicherlich jetzt noch ein paar Mal in unsere Aufnahme reinhören und ich hoffe auch sehr, dass es auch anderen, die hier zugehört haben, oder bin ich überzeugt davon, so gegangen ist, wenn ihr da interessiert seid, mit Lisa Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch sogar zu arbeiten, meldet euch sehr gerne. Wir werden da ja alle Informationen auch noch in den Shownotes verlinken. Und ansonsten möchte ich mich wirklich bei dir ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele interessante Details hier erzählt hast. Und ich denke, das hat einen ganz großen Nutzen auch für die Menschen, dass du mit ihnen da zusammen an diesen Themen arbeitest. Vielen, vielen herzlichen
Freut
Dank.
mich. Dankeschön, Dankeschön. Und ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. Mir ist das auch wirklich ein wichtiges Thema, weil ich glaube fest daran, wenn hochsensible Menschen Führung übernehmen möchten, dann mach es, also mit den richtigen Tools und noch dem bisschen Wissen, und das braucht ja auch jeder, braucht ja Tools und Wissen, dann sind das einfach ganz hervorragende Führungskräfte, die die Menschen mitnehmen, motivieren und von denen das Unternehmen auch wahnsinnig profitiert. Deswegen, ich fände es toll, weil sich dadurch, glaube ich, auch viel verändern könnte in Unternehmen.
Ich denke auch, nicht nur die Unternehmen, auch unsere Gesellschaft und die ganze
Ja,
Welt. Also das ist doch ein schöner
unbedingt.
Gedanke, auch jetzt gerade so zum Jahresauftakt. Ja, ich finde, wir haben wirklich interessante Punkte gemeinsam heute thematisieren können und ich bin mir sicher, dass wir alle ein paar neue Kenntnisse über das wichtige Thema der Hochsensibilität kennengelernt haben. Und umgekehrt sehen wir natürlich auch die Gemeinsamkeiten und Schnittstellen zum Thema People-Pleasing. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert doch gerne den Podcast und schaut in die Shownotes, denn dort findet ihr alle Informationen zu Lisa und zu ihren Angeboten. Lasst uns gemeinsam die sanfte Stärke leben mit Empathie, Klarheit und Mut. Und wenn du magst, sei beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin einfach machen. Der erste Schritt bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.